Du hörst den Podcast zum Lernen lernen von und mit Jens Vogt, Leiter der Akademie für Lernmethoden. Bring dein Hirn zum Leuchten. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Podcastes Bring dein Hirn zum Leuchten. Hier ist wieder dein Jens und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Ja, worum geht's heute? Heute geht's darum, warum es wichtig ist, ein stabiles Wissensnetz zu haben. Oder mit anderen Worten, warum es ganz gut ist, nicht nur Puzzleteile zu besitzen, sondern auch die Vorlage für das komplette Puzzle zu haben. Also genau genommen geht es heute natürlich darum, dass ich mir ein bisschen Sorgen mache darüber, wie das in der Schule läuft und was es nachher dafür für Alternativen gibt. Ja, also Fakt ist eins, also Wissen an sich ist immer ein Netz, ein Wissensnetz. Vera Birkenbier hat ja auch schon immer von einem Wissensnetz gesprochen. Es ist aber praktisch wirklich so, dass wir also nie irgendetwas lernen, so isoliert irgendwo in einer Schublade, und wenn wir die Schublade aufmachen, dann steht uns das Wissen zur Verfügung. Das wäre Schubladenwissen, was natürlich nicht zum Vernetzen dienen könnte. Also wichtig ist aber bei so einem Aufbau eines Wissensnetzes, dass man eine stabile Struktur hat, also so ein Grundgerüst, so ein Fundament sozusagen. Und dieses Grundwissen zum Beispiel brauchen wir, um historische Abläufe einordnen zu können, um Naturgesetze zu erkennen oder anzuwenden, um Dinge generell aus der Natur zu kennen, also ob das nun Pflanzen oder Tiere sind, Erscheinungen des Wetters, wie das Wetter sich auf dem Boden auswirkt oder warum es ziemlich schlimm ist, wenn also zum Beispiel Monokultur betrieben wird und so weiter. Mathematische Gesetze, ökologische Grundgesetze und wirtschaftliche Gesetze. Also viele, viele Dinge, die man in den Kopf bringen sollte unserer Schüler und die dazu führen sollen, dass sie also nachdenken können, dass sie also bewusst denken können, um später lösungsorientiert zu handeln. Nicht? Also wenn ich nur so kleine Puzzleteile habe, dann finde ich den großen Zusammenhang nicht und dann weiß ich gar nicht, wofür das gut ist. Folge davon ist immer, dass unsere Schüler auswendig lernen und plappern das einfach wieder, was nachher in der Arbeit zu sehen ist oder in irgendeiner Prüfung. Aber sie verstehen es teilweise gar nicht. Aber um sich eben zu retten, lernen sie halt auswendig. Und das merken wir ja auch in der Schule. Unsere Kinder vergessen schnell. Wissen scheint irgendwie sinnlos zu sein. Man könnte ja auch in der heutigen Zeit sagen, Moment mal, also es gibt ja doch ein paar Einrichtungen, wo man das Wissen herkriegt, nämlich so leicht wie noch nie. Früher musste man in eine Bibliothek gehen, heute drückt man auf den Knopf und fragt die KI, sag mir doch mal darüber Bescheid und so weiter. Also brauche ich das ja gar nicht mehr lernen, oder? Demzufolge sinkt auch die Motivation und natürlich kann ich dann nicht mehr mein Wissen irgendwie in Sinnzusammenhänge bringen, also eine Transferleistung erbringen. So, ich will jetzt nicht sagen, dass alle Kinder jetzt faul geworden sind. Das hatten wir in allen Zeiten, solange wie es die Schule gibt. Dass es also Fleißige gibt, die also wirklich danach streben, gute Leistungen zu bringen. Dann gibt es auch welche, die sagen, das ist mir eigentlich egal. Die gab es immer schon. Ja, man kann es sogar sagen, bis hin zu Sokrates. Viele Kinder lernen wirklich fleißig, aber sie können ihr Wissen nicht nutzen. Und das ist dramatisch. Und sie können es nicht auf andere Dinge umsetzen. So, und da kann man sich natürlich fragen, wie kommt denn sowas? Fakt ist eins, also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Schüler habe, der mir sagt, naja, ich brauche das gar nicht mehr lernen, weil warum muss ich denn lernen, wo irgendwelches Land liegt, zum Beispiel auf der Welt? Ich frage einfach ChatGPT. Und dann sagt er mir das. Vorher hat man gefragt Wikipedia. Oh, die wissen alles. Also das ist ja so unglaublich viel, was man da weiß. Unabhängig davon, dass da natürlich auch bestimmte Fehler eingebaut worden sind und sich auch KI irren kann, nicht? Was der höchste Berg der Welt? Der Chimborazo. Ach so, ich dachte eigentlich, das wäre der Mount Everest. Ach ja, dann habe ich mich geirrt, tut mir leid. Typische Antwort von ChatGPT. Ich sage, na okay, das könnte ich dann natürlich gar nicht mehr. Also ich kann nicht mehr kontrollieren, ob die mir das richtig sagen oder nicht. Ich muss mich einfach darauf verlassen, wenn ich nicht selber dieses Wissen habe. Aber viel, viel wichtiger ist, ich hole mir da auch immer nur Puzzleteile raus aus dem großen Ganzen. Und wenn ich diese Puzzleteile nicht in meinem eigenen Gehirn habe, dann kann ich auch damit nichts vernetzen, gar nichts. Also ich bleibe immer im kleinen Detail und kann aber das Große und Ganze einfach nicht sehen. So, ich gebe dir mal ein Beispiel, wie die Schule vorgeht. Also ich hatte letztens ein Seminar, das Mathe-Seminar, damit Lernen im Rechnen wieder Spaß macht. Und da fragte ich eingangs, was sind denn verliebte Zahlen? Und die Kinder meldeten sich total begeistert. Oh, das sind die Zahlen, die zu 10 addiert werden können. Also zum Beispiel die 8 und die 2, die sind verliebt. Und die 5 und die 5 und die 6 und die 4. Wussten alle. Fand ich toll. Also ich hatte damals zu meiner Grundschulzeit keine verliebten Zahlen. Ich meine, wir ahnten schon, dass das gar nicht so schlecht wäre, solche Zahlen zu kennen. Aber unter dem Namen kannte ich sie halt nicht. Und dann sagte ich, okay, wofür sind die denn gut? Und dann kam ein Schulterzucken, sagt, weiß ich nicht, aber wir haben so gelernt. Na super, ihr habt jetzt gelernt, ihr wisst jetzt, dass die verliebte Zahlen heißen, ihr wisst sogar, welches die verliebten Zahlen ist und ihr wisst damit gar nichts anzufangen? Nee, der Lehrer hat nicht erklärt, dass man damit auch Abkürzungen schaffen kann. Und dann sage ich, na okay, dann gebe ich euch mal ein Beispiel. Pass mal auf, wir rechnen mal gemeinsam eine Aufgabe und eine Kettenaufgabe, also 47 plus 65 plus 83 plus 25. Und 1, 2, 3 hatte ich mein Ergebnis raus, während die Kinder alle rechneten. Die rechneten nämlich 47 plus 65, dann hatten sie ein Ergebnis, dann haben sie 83 dazugezählt und dann haben sie 25 dazugezählt. Und ich sage, wie kann denn das sein, dass ich so viel schneller bin als ihr? Das haben sie, wussten sie auch nicht so ganz, aber ich bin ja halt ein Erwachsener. Er sagt, nein, wir beide, wir kennen doch die verliebten Zahlen, oder? Der Unterschied war nur, ihr kennt sie nur auswendig und ich habe sie angewendet, denn ich habe geguckt. Also, hinten bei den Einern, also in meiner Welt sind das dann die Küken. Also ich habe halt einmal 7 und 3 Küken, das sind also 10. Und 5 und 5 Küken sind auch 10. 10 plus 10 sind 20. Ist ja leicht. Ich schreibe die 0 hin, ihr habt mir die 2 gemerkt. Und jetzt sehe ich bei der 4 und 6, also bei den Enten sozusagen, 60 und 40, das ist auch 10. Und 80 und 20 ist auch 10. Also nochmal 20 und die 2 hatte ich mir ja gemerkt, also 22, 0. Oh, aha, 220 kommt raus. Ja, natürlich, weil ich mir einfach nur das Leben leicht gemacht habe, um die verliebten Zahlen zu nutzen. Und genauso rechnen ja die Erwachsenen meistens intuitiv. Die haben damals die verliebten Zahlen gar nicht gemerkt. Wir haben natürlich auch ein bisschen mehr Erfahrung. Aber die Kinder lernen stur irgendwas auswendig, ohne zu wissen, wofür das gut ist. Finde ich schrecklich. Zweite Beispiel, auch im Mathe-Seminar, da baue ich meistens mit den Gigi-Bausteinen, das sind so große Bausteine aus Pappe, die so ähnlich funktionieren wie Lego, eine große Mauer. So. Und hatte dort also insgesamt 49 Steine verbaut, also 7 Säulen habe ich nebeneinander gestellt und hatte die Kinder angeregt und gesagt, ich möchte wissen, wie viele Steine sind das? Wie viele Steine habe ich gebraucht, um diese Mauer zu bauen? So, und dann fingen 4 an zu zählen, weil die zählten bis zum Ende. Eine war die zweitschnellste und eine hatte sofort gesagt, das sind 49. Und sie sagten, naja, warte mal, guck mal, zähl mal lieber nochmal nach, brauche ich nicht, weiß ich. Aha, okay. So, wie kommt denn das jetzt? So, und das Ergebnis war tatsächlich, also wir einigten uns auf 49, einer hatte allerdings 50. So, das war eine, die sich verzählt hat. Nicht? Die war auch zwischendurch mal ganz kurz abgelenkt. Und dann hat sie, wo hatte ich denn angefangen? Ach so, da. Die hat sogar 2 oder 3 Mal gezählt. Und genau, die eine hatte die Taktik, sie hatte also die ersten Stapel, aha, das sind 7, den zweiten Stapel sind auch 7, ergab zusammen 14. Und ab dann hat sie gezählt. Das ist nicht ganz nachvollziehbar. Sie sagt, okay, dann hättest du ja so weitermachen können. Aber das sind Dyskalkulie-Kinder, das darf man nicht vergessen. Also bei denen verdrehen sich irgendwie die Zahlen. Und tatsächlich ist es eine Strategie gewesen, die ist zwar langsam gewesen, aber es war eine Strategie aus der Sicht der Erwachsenen. Sagt man, vollkommen sinnlos, weil wenn du schon mal zweimal 7 plus 7 gerechnet hast, dann kannst du ja so weitermachen. Oder du rechnest 7 plus 7, 14, nochmal 7 plus 7 sind auch 14, nochmal 7 plus 7 sind auch 14, dann rechnest du 14 plus 14 plus 14 und dann bleiben nur noch 7 übrig, die kannst du zum Ende zählen, meinetwegen. Nee, haben sie nicht gemacht, aber es war eine Strategie, die ist akzeptabel. Und dann sagt man, so, dann habe ich gesagt, warum hast du denn so schnell antworten können? Dann sagte dann das eine Kind, ja, ich habe nicht gezählt, ich habe auch nicht addiert. Ich habe gesehen, das sind 7 in einer Reihe und dann 7 in einem Stapel und 7 mal 7 sind doch 49. Dann habe ich die anderen angeguckt, dann merkt ihr irgendwas? Sagt, das ist auch eine Strategie, oder? Warum ist denn dieses Mädchen so entspannt? Die hat sich gar nicht anstrengen müssen, die hat einfach nur gewusst, dass 7 mal 7 49 ist. Das wäre doch toll, wenn man sowas könnte, oder? Da waren wir uns einig. Und dann habe ich gesagt, da kommt ja meistens immer mein Spruch und sagt, wisst ihr, was ich glaube, dass die Malfolgen, die sie ja alle hassen, weil das ist ja dieses schreckliche Auswendiglernen, dass diese Malfolgen einfach ein Kind erfunden hat, was nicht rechnen wollte. Und dann gucken sie mich immer mit großen Augen an. Was, ein Kind hat das erfunden? Wie blöd ist das? Und wir müssen das jetzt lernen? Und ich sage, na, aber überleg doch mal. Das ist einmal gelernt und danach habt ihr euer ganzes Leben lang Ruhe. Dann braucht ihr gar nicht mehr das addieren wenigstens. Das war dann allerdings tatsächlich schlüssig. Und dann haben wir angefangen, die Malfolgen zu lernen. Also die Malfolge mit der 6, die Malfolge mit der 4 und so weiter. Und das ging ganz schnell. Und zwar wirklich mit Dyskalkulie-Kindern, die also eigentlich gar keine Malfolgen lernen können. Ja, warum sagt Ihnen aber kein Mathelehrer, dass das eine tolle Sache wäre? Nee, der sagt einfach, so bis morgen lernt ihr die Malfolge mit der 7 oder bis übermorgen. Macht keinen Sinn. Wichtig ist zu sagen, wofür lernt ihr die Malfolgen? Damit ihr Ruhe habt, damit ihr es einfacher habt und so weiter. So, und jetzt ist natürlich die Frage mit den Puzzleteilen, nicht? Also, ein Puzzleteil sind halt die verliebten Zahlen. Ein Puzzleteil sind die Malfolgen. Ein anderes Puzzleteil ist zum Beispiel das, was man in anderen Fächern lernt. Ja, jetzt ist die Frage, gibt es das große Ganze oder gibt es Einzelpuzzleteile nur zur Verfügung? Und ich gebe mal ein Beispiel aus meinem Geo-Unterricht. Also ich bin ja nun sehr lange Lehrer gewesen und ich habe ja beide Systeme mitgemacht. Ich sag mal, das System von der DDR damals, so wie wir das, ich als Schüler und später 4 Jahre lang noch als Lehrer, 5 Jahre waren es, unterrichtet habe. Und da war der Geo-Unterricht folgendermaßen aufgebaut. Also in der 3. Klasse hatten wir Heimatkunde, was heute die Sachkunde ist teilweise. Ne? Da ging es darum, alles, was in unserer näheren Umgebung ist, zu erforschen. So zu gucken, was gibt es da, wie ist der Kreis. Dann haben wir Landkarten bekommen, die durften wir ausmalen. Also das war mal ganz toll, die Ländergrenzen einzuzeichnen, aber mit Rot zu umranden. Und dann haben wir, welche Tiere leben hier, was gibt es hier für große Städte, wo gibt es Industrie, was wird da produziert und so weiter. Dann sind wir in der nächsten, ich glaube in der 5. Klasse, da ging es darum, das Ganze zwischendurch mal bei uns der erste Bezirk, später das Bundesland, also auch immer noch so eine Art Heimatkunde. Und dann ging es über aus ganz Deutschland oder damals noch die DDR. Und dann sind wir übergegangen zu Europa. Dann haben wir uns also Länder von Europa angeguckt unter den verschiedensten Aspekten. Von Europa sind wir dann gegangen zum nächsten Kontinent, das war damals Asien. Das war, glaube ich, in der 7. Klasse. Dann kam in der 8. Klasse Afrika ran, der ganze Kontinent Afrika. Auch wieder mit ausgewählten Ländern und mit ausgewählten Regionen. Natürlich kriegt man nie alles untergebracht, ist ja auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Ich muss ja die Schüler nur dazu befähigen, sich in bestimmte Themen reinzuarbeiten. Und wenn sie es dann später mal brauchen, sich auf das andere Sachen anwenden zu können. Nicht? Das, darum ging es. Und im nächsten Jahr war es dann noch Amerika und dann hatten wir im Prinzip die Welt abgearbeitet. Das war dann bis zur 8. Klasse. In der 9. Klasse kam dann Natur, also alles, was mit Natur zu tun hat. Also deswegen habe ich zum Beispiel auch Erdkunde studiert. Erdkundelehrer wollte ich unbedingt werden, weil ich ja zum Beispiel Fossilien gesammelt habe, weil ich mich begeistert habe für die Natur, weil ja die Zusammenhänge einfach spannend waren. Und das war dann tatsächlich so, dass am Ende, man hatte dann also ein ganzes Abteilung Klima, dann war einer, ein Fachbereich war dann in der 9. Klasse weiterhin Klima, Bodenkunde, dann kam die Biosphäre, also alles, was Lebewesen betrifft, Pflanzen und Tiere, Erdgeschichte war mit bei und alles sowas. Und dann zum Schluss gab es ein Komplex, wo man sagt, okay, wie hängen denn diese ganzen Elemente miteinander zusammen? Also Gewässer und so weiter. Wenn jetzt zum Beispiel es weniger regnet, dann trocknet der Boden eher aus. Oder wenn es viel regnet, schwemmen sich bestimmte Elemente aus dem Boden aus und so weiter. Das war spannend. Und die Krönung war dann am Ende eine Exkursion in die Natur. Das heißt also, wir haben dann Profile angelegt, wir haben im Boden rumgewühlt, wir haben Landkarten analysiert, wir haben Beobachtung angestellt und so weiter. Das hat Spaß gemacht. Das war meistens zusammen mit dem Biolehrer. Und dann haben wir geguckt, was ist eben am Südhang, ist dann Trockenwiese und. Das war alles, das war vernetztes Wissen. Ist einigen schwer gefallen. Aber die meisten hat es richtig großen Spaß gemacht. Wurde abgeschafft übrigens. Ja, ich durfte dann keine Exkursionen mehr machen. Die waren dann also sozusagen nicht mehr versichert. Ich hätte ja sagen können, das mache ich trotzdem. Aber wenn dann irgendwas passiert wäre, dann wäre es richtig teuer geworden. Also ich habe es dann halt auch nicht mehr gemacht. Obwohl ich sogar der Lehrer in Brandenburg war, der dafür im Prinzip Vorlagen gegeben hatte. Ja. Aber ich konnte es halt dann nicht mehr machen. So, na gut, dann geht man doch drüber, na, dann ist es halt so. Später war es dann so, als man dann in die 11. Klasse kam, also in der 10. Klasse war dann wieder das ganze Land und in der 11. Klasse gab es nochmal Natur und in der 12. Klasse wurde dann alles, was man so jetzt gelernt hatte, zusammengefasst in die ökonomische Geografie. Also, was bedeutet denn das jetzt? Tja, gibt's nicht mehr. Jetzt, vor 5, 6 Jahren, hat man bei uns auf jeden Fall den Lehrplan geändert. Wer auch immer diese Idee hatte, der muss davon leider gar keine Ahnung gehabt haben, aus meiner Sicht. Weil jetzt wurde nur noch Puzzleteile genommen. Also jetzt wurde Migration zum Beispiel behandelt. Migration in der 7. Klasse, tolles Thema, freuen sich alle drüber. Kannst du fast gar nicht interessant gestalten, aber darum ging es auch gar nicht. Es steht halt im Lehrplan, das muss gemacht werden. Dann macht man halt einen Tag lang Migration von Syrien nach Deutschland, einen Tag lang, warum die Leute aus der Stadt flüchten Richtung Land oder umgekehrt. Dann gibt es zum Beispiel die Migration innerhalb der Alterspyramide, also dass die Leute immer älter werden, dann gibt es eine Migration, die große Völkerwanderung damals, so im frühen Mittelalter. Und dann gibt es die Migration und. Total sinnentfremdet, also da ist kein Zusammenhang mehr. Und das ist natürlich total schrecklich, weil dann können Kinder ja wirklich nur noch auswendig lernen für die Prüfung oder für die Arbeit, aber können kein Puzzleteil mehr nehmen, um zu sagen, das ist das letzte Puzzleteil, was für mein Puzzle passt. Ja, und dann kann man sagen, ist das jetzt bewusst oder ist das einfach nur Dummheit? Also Verwirrung hilft überhaupt nicht, irgendwie so ein Grundgerüst zu bauen. Der rote Faden war also sozusagen nicht mehr erkennbar und ich habe tatsächlich dann ein bisschen anders unterrichtet, als der Lehrplan das mir vorgegeben hat. Wie kann man also verstehendes Lernen verhindern? Ganz einfach, indem man den roten Faden durchschneidet und zum Beispiel im Geschichtsunterricht den Zahlenstrahl wegnimmt. Ja, den brauche ich jetzt nicht mehr. Ich mache nur noch Revolutionen in einem Jahr und im anderen Jahr mache ich alle Könige, egal in welchem Zeitalter und weiß ich was alles. So, jetzt könnte man natürlich argumentieren, naja, Moment mal, also das ganz so ist es ja nicht, weil wir wollen ja fachübergreifenden Unterricht, haben wir schon immer so gesagt. Ja, aber es geht nur, wenn das Grundgerüst steht. Und wenn ich jetzt zum Beispiel Geografie, Geschichte und politische Bildung zusammenfasse zur Gesellschaftskunde, ist das ja vielleicht ganz nett gemeint. Aber sind die Kollegen auch wirklich in der Lage, alle drei Fächer umfassend zu lehren? Meistens ist es nämlich so, dass der entweder Geografie studiert hat oder Geschichte oder politische Bildung und dann noch ein zweites Fach irgendwie hat. Und dann wird er natürlich dort ein bisschen mehr unterrichten als in den anderen. Ich bin da relativ frei als Lehrer. Blöd ist nur, dass der Parallellehrer in der anderen Klasse ganz anders das Ding umsetzt. Oder am besten noch der Lehrer in einer Parallelschule. Ganz schrecklich. Also ich kann ja da ziemlich frei unterrichten und am Ende habe ich lauter Puzzleteile, ganz, ganz viele kleine Puzzleteile, aber die werden niemals, absolut niemals zu einem großen Puzzle zusammengesetzt. So, könnte man natürlich sagen, sind wir jetzt ohnmächtig? Können wir jetzt nur noch schimpfen? Ich habe jetzt nur genug darüber erzählt, was alles wichtig wäre, nämlich um den großen Zusammenhang zu erkennen, brauche ich Grundlagenwissen. Definitiv. So, und wenn das aber nur die Schule nicht bringt, naja, was machen jetzt die Eltern? Auf die Schule schimpfen, auf das System schimpfen, naja, wird sich danach was ändern? Ganz bestimmt nicht. Das heißt also, man muss selber ran. Tut mir leid, aber so ist es. Das heißt also, ihr Eltern, wenn ich euch jetzt anspreche, sorgt dafür, dass die Neugierde eures Kindes erhalten bleibt und nicht stirbt mit der Schule. Das ist wichtig. Also, ihr erinnert euch, wie eure Kinder waren, als sie 5 waren oder 4 oder vielleicht noch 6. Und dann kam die Schule und dann wurde die Neugierde immer weniger, immer weniger. Und hatte so was mit meinem Kind los. Also fördert den Entdeckergeist. Führt Gespräche. Macht neugierig. Guckt euch gemeinsam irgendwelche tollen Videos an, die dazu führen, also solches Wissen aufzusaugen. Macht klar, dass so ein Grundgerüst einfach wichtig ist. Nicht? Also wenn mich jemand fragt, warum muss ich denn diese ganzen Fächer in dieser Schule lernen, das brauche ich doch später für meine spätere Karriere doch überhaupt gar nicht mehr. Dann kann ich immer argumentieren und sagen, doch, du brauchst dieses Grundwissen. Und zwar nicht nur Puzzleteile, sondern innerhalb des Faches schon zusammenhängendes Denken. Weil du weißt ja später noch gar nicht, ob du das später mal brauchst. Und Fakt ist eins, je dichter dein Wissensnetz ist, je dichter das geknüpft ist, desto leichter fällt dir, weiteres Wissen anzuecken, also anzuhängen. Ja, also wenn der Zahlenstrahl nicht geliefert wird von der Schule, dann erstellt euch eben selber ein. Zeichnet Mindmaps, weil ein Mindmap kann ich nicht zeichnen, ohne vernetzt zu denken. Ich muss nämlich nachdenken, welche Äste brauche ich, was schreibe ich auf die Äste, was schreibe ich an die Äste, wie illustriere ich die ganze Geschichte. Macht Verbindungen sichtbar und vor allen Dingen lasst Fragen zu. Die wichtigste Frage eures Kindes, als sie 4 war und 5 war, war die nervigste natürlich. Warum? Du musst jetzt ins Bett gehen. Warum? Damit du schön ausgeruht bist. Warum? Na, wenn du nicht ausgeruht bist, dann hast du morgen vielleicht schlechte Laune. Warum? Na, weil du nicht ausgeschlafen bist. Bla, bla, bla. Warum muss ich das lernen? Beantwortet die Frage. Tollste Antwort eines Lehrers? Weil es im Lehrplan steht. Super Antwort. Das macht natürlich gar keinen Sinn. Aber wenn ich sage, weil damit dein Wissensnetz erweitert wird, weil du damit viel, viel schneller andere Dinge lernen kannst. Deswegen ist es wichtig. Also mach das auch. Also fördert diese Warum-Fragen und diese Wie-Fragen. Wie kriege ich das denn? Wo komme ich denn zu Wissen? Wer kann mir helfen? Und sowas alles. Macht Verbindungen sichtbar. aktiviert vorhandenes Wissen. Wir machen das meistens mit einer ABC-Liste. Was fällt uns ein zum Thema Wasser? Was fällt uns ein zum Thema Klima? Was fällt uns ein zum Thema Wetter? Was fällt uns ein zum Thema Revolution, meinetwegen? Was fällt uns ein zum Thema Französische Revolution? Macht immer wieder solche Spiele wie ABC-Spiele, Almut-Spiele und so weiter. Nutzt Stories. Also für mich war es wichtig, dass meine Schüler den Wasserkreislauf kennenlernen mussten. Und was habe ich gemacht? Ich habe erstmal eine Geschichte geschrieben zum Wasserkreislauf. Und dann hat es mir so einen Spaß gemacht, dann habe ich einen ganzen Roman dazu geschrieben. Dann wurden aus einem Roman drei Romane, nämlich Tommy Tropf. Und in diesem Tommy Tropf habe ich in spielerischer, erzählerischer Form ungefähr 60 Phänomene erklärt, wie die Natur funktioniert, warum es einen Wasserfall gibt und was der Wasserfall für eine Aufgabe in der Natur hat, wie Wolken entstehen und warum es nicht aus jeder Wolke regnet und dass der Hagel eventuell Wolkentropfen aufsaugt und warum es im Winter schneit und ach, weiß ich was alles, was da viele, viele Sachen erklärt sind. Aber das ist nicht der Lehrer, der sagt, pass mal auf, nehmt mal eure Hefte vor, wir zeigen euch jetzt mal, wie eine Schneeflocke entsteht oder dass die immer 6 Strahlen hat. Nee, das kriegt man so nebenbei mit und das finden die Kinder gut. Sie finden sich in diesen Wörtern, also in den Geschichten auch wieder. Sie tauchen sozusagen ein, wenn sie einigermaßen gut geschrieben sind. Auch das Lauras Lernhotel, was ich da geschrieben habe als Roman, da erkläre ich, wie Lernen funktioniert. Und dann verstehen sie das plötzlich. Die verstehen plötzlich, dass sie eigentlich oben in ihrem Kopf ein unglaublich großes Potenzial haben. Und wenn ich das dann durchhabe, das Buch, dann weiß ich plötzlich, warum manches Lernen nicht funktioniert und warum anderes Lernen wunderbar funktioniert. Und vielleicht viel, viel besser, als ich es geahnt hätte. Aber ich brauche die Zusammenhänge. Also, großes Bild ist, wir bauen uns gemeinsam ein Wissenshotel. Davon reden wir ja auch immer. Nicht nur Laura baut sich ihr Hotel oder ihr Hotel wird gebaut, sondern wir selber können uns unser eigenes Hotel bauen. Aber Fakt ist eins, wir brauchen immer erst das Fundament. Ob das nun mit dem Keller ist oder einer Tiefgarage, wir brauchen auf jeden Fall ein stabiles Fundament. Das ist der rote Faden. Und das sind die Grundlageninformationen. Und dann bauen wir Schritt für Schritt, Etage für Etage, für unsere Unterrichtsfächer, für unsere Studienfächer, für unsere Ausbildungsfächer, für unsere Fortbildungsfächer, solche Zimmer. Und in diese Zimmer packen wir dann unser Wissen ein. Und ganz wichtig ist, dass diese Räume und die Etagen miteinander vernetzt sind. Das heißt also, es braucht einen Fahrstuhl wenigstens oder mehrere Fahrstühle oder mehrere Treppenhäuser, sodass ich also beliebig von einem Fachgebiet zum anderen wechseln kann. Und am besten ist, wir lassen diese Räume offen stehen und verschließen die nicht, weil es Geheiminformationen, ja. Und Frage ist also nochmal, könnt ihr selber was dafür tun? Ja. Also fördert eure Kinder, macht sie neugierig, lasst sie fragen, macht mit ihnen Mindmaps, organisiert euch, dass ihr Lernmethoden an die Hand bekommt. Und wenn das die Schule nicht hinkriegt, naja, dann müssen wir gucken, dass sie selber dazu in der Lage sind. Vielleicht lasst ihr euch sogar zum Zukunftspaten ausbilden oder sogar zum Learn-to-Learn-Trainer. Oder ihr sprecht mit euren Kindern und sagt, Mensch, werd doch Schülercoach. Also da sind ja viele Möglichkeiten, die wir mittlerweile machen. Und das kann man wirklich deutschlandweit oder eigentlich im deutschsprachigen Raum machen. Wir haben ja auch etliche Trainer aus Österreich und der Schweiz. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die Schülercoaches und auch für die Zukunftspaten. Also in diesem Sinne, heute mal etwas länger, aber das war mir wirklich wichtig, dass ich mal darüber rede, dass wir vernetztes Denken fördern sollten. Herzlichst, euer Jens. Du hörtest den Podcast Bring dein Hirn zum Leuchten von und mit Jens Vogt. Gern lade ich dich ein, uns zu besuchen. Online findest du uns unter akademie-für-lernmethoden.de, unseren großen Online-Shop unter mindmaps-shop.de, oder du kommst direkt vorbei in Fürstenwalde an der Spree, in der neuen Spreestraße Nummer 2. Wir freuen uns auf dich. Dein Jens.